ein Job hier, ein Auftrag dort und dann vielleicht noch irgendwo ein Mandat ganz neu anders. Es ist ein Leitungsthema. Die direkte oder die indirekte Beeinflussung von unseren Milizparlamentarierinnen und Milizparlamentarier. Gerade letztes Jahr wieder ist ein Fall bekannt worden, der so extrem war, dass der betreffende Ständerat einen Rückzieher machen musste. Der Druck war zu gross, das Angebot zu unanständig. Heute reden wir im Politbüro über das Mandat von unseren Politikern. Was ist gewünschte Beeinflussung? Was ist ungewünschte? Wo ritzen wir Grenzen von der Korruption? Grosses Wort übrigens. Was gibt es überhaupt für Regeln im Bundeshaus zu diesem Thema? Dem gehen wir heute nach, und zwar mit zwei Leuten hier im Studio in Zürich. Der Markus Häfiger hat es bis nach Zürich geschafft. Salut Markus. Und der Fabi Renz ist auch hier im Studio. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, hallo zusammen. Zwischendurch muss man einmal in die Niederungen absteigen aus Bundesbern.
Wir fangen an mit dem Damian Müller. Für alle, die ihn nicht kennen, wer ist der Damian Müller?
Der Damian Müller ist Ständerat, der Kanton Luzern. FDP ist seit 8 Jahren jetzt im Ständerat, ist damals erst knapp über 30 ohne den Umweg über den Nationalrat Ständerat geworden. Wirklich so eine Raketenkarriere, Nachwuchshoffnung. Immer noch unter 40 ist, würde ich sagen, auch medial recht ein präsenter Ständerat, engagiert sich in diversesten Themen, Migration, Gesundheitspolitik und so weiter und so fort. Kurze Zeit ist er einmal als möglicher Parteipräsident sogar im Rennen gestanden oder in der Diskussion gewesen, wo dann aber der Thierry Burkhardt das geworden ist.
Er war der Jüngste in diesem Raum.
Das hätte ich nicht verraten.
Was du noch nicht gesagt hast, Markus, er ist auch Präsident der Gesundheitskommission vom Ständerat und hat in diesem Themenbereich auch 2 zahlte Mandate. Er sitzt im Forum Gesundheit Schweiz vor und ist Präsident der Interessensgemeinschaft Biomedizinische Forschung und Innovation. Und dann hat er auch kürzlich noch Präsident, Verwaltungsratspräsident vom Spital Luzern werden.
Nur der Vollständigkeit halber ein Mandat, das eben noch nicht im Interessenregister ausgewiesen ist vom Parlament, weil er das, glaube ich, erst jetzt im Mai antritt. Er ist neu auch noch Präsident vom Swiss Medtech-Verband, also einer Branche, die 20 Milliarden Umsatz macht in dem Jahr mit etwa mehreren 100 Firmen, eine wichtige Branche. Das hat er auch noch.
Und ich glaube, einfach der Vollständigkeit halber muss man noch darauf hinweisen, er hat nicht nur die 2 jetzt neu 3 Mandate, sondern er weist derzeit 11 Einträge im Register der Interessenbindungen auf der Parlaments-Homepage aus. Von diesen 11 Interessenbindungen sind laut seinen eigenen Angaben 6 zahlt und 5 sind ehrenamtlich. Das einfach noch zur Einordnung, auch wenn wir jetzt über die Frage von Lobbyismus und Milizparlament reden. Also die Zahl der Mandate, die so ein Otto-Normalparlamentarier akkumuliert im Laufe der Zeit, die ist in der Regel relativ hoch und die beschränkt sich selten auf einen Themenbereich. Also zum beim Damian Müller bleiben. Er ist zum Beispiel auch Präsident vom Schweizer Fleischfachverband. Er ist Präsident von Swiss Equestrian, also dem nationalen Dachverband der Pferdesportler und Züchter. Und dann ist er auch noch Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Futtermittelfabrikanten, also Bundesportfolio, wo der Damian Müller da vorweist. Und er ist damit sicher keine Ausnahme.
Er ist genau keine Ausnahme. Und ich möchte darum dir ein bisschen widersprechen, Philipp, wenn du vorher gesagt hast, es ist zu unanständig, zu extrem geworden. Ich glaube, der Fall Müller ist insofern extrem, als sich jetzt da eine Ballung gegeben hat bei Gesundheitsdossiers und er gleichzeitig Präsident ist von der zuständigen Kommission und sich da logischerweise dann die Frage von Interessenkollisionen stellt. Aber grundsätzlich ist der Fall Müller kein Ausnahme. Es ist auch nicht a priori unanständig. Ich finde zum Beispiel gerade das Mandat von einem öffentlichen Spital, dass man das annimmt, dass man dort dann auch irgendwie sich im Verwaltungsrat engagiert, das finde ich jetzt nicht a priori unanständig oder ehrenrührig. Was da wirklich außerordentlich ist, dass es so viel politischen Widerstand gibt im Kanton Luzern. Also die SVP, die SP und die Grünen haben sich verbündet und haben über das Kantonsparlament wollen seine Ernennung, die der Regierungsrat mehr oder weniger schon beschlossen hatte, rückgängig machen. Es ist das grösste Spital der Zentralschweiz. Und das Ausserordentliche an diesem Fall ist aus meiner Sicht gar nicht primär der Fall der Mandat, sondern dass es da in diesem Fall einen hat müssen zurückkrebsen, weil der Widerstand einfach zu gross geworden ist.
Genau, jetzt kommen wir der Sache langsam auf die Spur, oder? Was ich gesagt habe, ein Angebot hätte man ablehnen, weil das zu unanständig war. Das ist das, was du jetzt erzählt hast. Das ist eben das, was ich am Anfang auch erwähnt habe. Das war eben der Verwaltungsratspräsidentenposten vom Spital Luzern. Weiss man denn, wie viel er für das bekommen hat? Apropos unanständig und so.
Ja, wir müssen vielleicht schon noch kurz darauf eingehen, bevor wir jetzt schon über die Entlöhnung reden, wie der Fall konkret abgelaufen ist. Oder er wäre designiert gewesen von der Luzerner Regierung für das Mandat, das du jetzt erwähnt hast, und dann hat es Widerstand gegeben. Also primär aus der lokalen Politik, von den linken Parteien, aber auch von der SVP. Und aufgrund von dem Widerstand von dem Öffentlichen hat dann der Damian Müller Anfang Mai bekannt gegeben, dass er das Mandat nicht wird annehmen, also dass er auf das Präsidium vom Luzerner Spital verzichtet, zum Schaden abwenden vor Institution. Es ist dann kurz darauf nochmal ein pikantes, kleines Detail zu dieser ganzen Geschichte rausgekommen. Das sind unsere Kollegen von der Sonntagszeitung, die das beschrieben haben, dass er nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er quasi designierte Präsident der Luzerner Spitalgruppe war, dass er dort schon im Parlament einen Vorstoss eingereicht hat, wo er fordert, dass die Spitäler vorsorglich sollen Teuerungsausgleich für ein Jahr ausgezahlt kriegen. Also so quasi ein Lobbying in eigener Sache, wo man ihm da vorgeworfen hat. Ja, das sind alles also die Ingredienzien zu dieser Geschichte. Und aus dem Grund hat der Fall dann eben auch jetzt eine besondere Aufmerksamkeit erlangt.
Aber den Lohn würde mich gleich interessieren.
Ja, der Lohn wäre hoch gewesen, oder? Zuletzt ist er so auf gegen 180'000 Franken im Jahr gestiegen für ein Pensum von etwa 40-50%. Ja, also das ist ein Schöppli, da sagt man vielleicht nicht nein, wenn ihm das angeboten wird.
Abgesagt hat er den Job wegen öffentlichem Druck. Der hat es jetzt beide geschildert. Nicht wegen irgendwelchen internen Regeln. Er hat gesagt, Damian Müller ist Präsident der Gesundheitskommission. Er hat eine wichtige Rolle in der Schweizer Gesundheitspolitik. Er sieht Gesetzesvorlagen zuerst, er tut steuern, wie wenn was behandelt wird. Darf man als Präsident von einer parlamentarischen Kommission so ein Mandat überhaupt annehmen?
Ja, das darf man. Es gibt da keine Unvereinbarkeitsregeln im Fall von solchen Mandat. Die einzige Regel, die gilt in diesem Zusammenhang, ist, dass sie Interessenbindungen offenlegen müssen. Einerseits müssen ja, also auch das Amt, wenn er es angetreten hat, das wäre im offiziellen Interessenregister vom Parlament aufgeführt worden. Also auf der Parlamentswebsite hätte man nachschauen, Damian Müller eingeben und dann unter seinem Profil wäre gestanden Interessenbindungen, da wäre auch das aufgeführt worden, Verwaltungsratspräsidium Luzerner Kantonsspital, Lux. Und dann wäre hinten dran noch steht, ist es ehrenamtlich oder bezahlt, bei ihm wäre dann gestanden, es ist bezahlt. Und die Interessenbindungen, das ist quasi, wird auch im Parlamentsbetrieb als bekannt vorausgesetzt. Wenn er jetzt darüber raus noch eine Interessenbindung hätte, etwas, das vielleicht nicht muss offengelegt werden muss, dann müsste er in der Debatte, wenn man über ein entsprechendes Gesetz steht, das jeweils sagen. Das wäre etwa die Parlamentsdebatten zulässt, der gehört auch das, dass Parlamentarier sagen, jawohl, nur zu meiner Offenlegung, ich bin auch Präsident von diesem Verband oder im Verwaltungsrat von dieser Firma und sage nie aber das und das. Es gibt keine Ausstandspflichten. Also der Herr Müller müsste nicht das Kommissionszimmer verlassen oder sogar den Ratssaal verlassen, wenn ein Gesetz zur Abstimmung kommt, wo seine Firma oder seine Organisation betrifft.
Aber vielleicht noch kurz zu dem Register von den Interessenbindungen, wo du erwähnt hast, Markus. Es hat mal vor relativ langer Zeit, es ist etwa 20 Jahre jetzt her, hat es den Fall gegeben vom Peter Hess, langjähriger Zuger Nationalrat, auch ein Jahr lang Nationalratspräsident. Der hat 48 Verwaltungsratsmandate gehabt und hat nur 11 davon ausgewiesen. Und auf das aber hat das Parlament dann die Regeln verschärft, sodass Verwaltungsratsmandate ab dato müssen, ohne Ausnahme deklariert werden. Vorher hat es einfach geheißen, ja, man müsse bedeutende Verbindungen offenlegen, was immer das dann genau bedeutet hat. Aber eben der Fall Hess finde ich halt auch in quantitativer Hinsicht sehr eindrücklich, oder? Also fast 50 verschiedene Verwaltungsratsmandate. Sie haben mal eben nur einen kleinen Teil ausgewiesen. Und in dem Fall ist es zu verdanken, dass wir überhaupt die Regeln haben, die jetzt heute gelten.
Und verschärft worden ist die Regel erst vor wenigen Jahren, dass sie eben neu noch sagen müssen, bezahlt oder nicht bezahlt. Aber eben Beträge müssen heute nicht offengelegt werden.
Also inhaltlich, regulatorisch ist alles in Ordnung, wenn Damian Müller die Mandate annimmt oder ausführt. Wie ist denn politisch? Ist es richtig, dass Leute, die über gewisse Themenbereiche entscheiden sollen, von Playern in diesen Themenbereichen bezahlt werden?
Da sind wir jetzt in der politischen Bewertung innen, oder? Es gibt natürlich viele Kritiker, die sagen, das geht überhaupt nicht. Es gibt Leute, die sagen, die ganze Kostenexplosion und die Unreformierbarkeit im Gesundheitswesen habe ich mit dem zu tun, dass eben, und da reden wir nicht nur von Spitälern, oder? Auch irgendwie Chiropraktiker und Krankenkassen und Pharmabranchen und so und die Ärzte. Fast alle haben irgendwelche, sogar Pflegerinnen und Pfleger haben irgendwelche Leute, die ihnen näher stehen, die an sie gebunden sind durch eben so Mandat im Parlament. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist genau der Grund. Zu viele Leute haben direkte Interessen und die haben kein Interesse, dass man das Gesundheitswesen billiger und effizienter macht. Das ist das Problem. Die Gegner von der anderen Sicht ist Leute, die sagen, es ist doch Sterne 5 besser. Einer sitzt in dieser Kommission und hat mindestens eine minimale Ahnung, wie es in so einem Spital läuft, wo das Problem kennt, wo weiss, was die Herausforderungen sind. Und dann ist es doch gut, wenn neben der Müller dann halt vielleicht das Spital vertritt und auf der anderen Seite hast du jemanden, der vielleicht am Pflegeverband nachher steht und noch eine dritte Person, die irgendwie die Homöopathen oder Generika-Hersteller vertritt. Und das ist doch auch, fördert die Qualität der Entscheidung, wenn die Leute eine Ahnung haben und die Idee, dass man da einfach in dem luftleeren Raum irgendwelche Entscheidungen über so eine wichtige Branche fällen kann, ohne irgendwelche Insights zu haben, die sei naiv, die Vorstellung. Und das sind so die beiden Positionen, die es gibt.
Homöopathen und Generika-Hersteller sind wahrscheinlich nicht durch die gleichen Leute vertreten. Einfach so als
Nein, eben, genau, es sollen alle vertreten sein.
Wie siehst du das, Fabian?
Ja, also der Markus hat jetzt ja sehr schön dargelegt, oder was so die verschiedenen Argumente, die verschiedenen Lager sind. Ich finde es effektiv eine ganz, ganz schwierige Frage, zum entscheiden, was soll man erlauben, was soll man nicht erlauben, weil für mich haben beide Seiten vollkommen legitime und valable Argumente. Ich sehe wirklich alle diese Punkte. Sie sind eigentlich alle richtig. Und da einen Mittelweg zu finden, ist schwierig. Eine Möglichkeit, die ich gesehen habe, ist, dass man einfach Transparenzvorschriften noch weiter ausbaut. Eben, du hast ja schon darauf hingewiesen, Markus, es ist heute nicht obligatorisch, zum offenlegen, wie viel man mit welchem Mandat verdient. Das macht natürlich, finde ich, dann schon etwas aus, auch um gewisse Positionen von einer Parlamentarierin oder einem Parlamentarier einzuordnen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob einer mit Spesen von 500 Franken im Jahr oder eben mit einem Lohn von 180'000 für so ein Spitalpräsidium entschädigt wird. Also ich würde so sagen, die jetzige Situation ist nicht restlos befriedigend. Wir haben immer wieder Fälle von Parlamentariern, wo man muss sagen, ja, das wirkt jetzt schon nicht sehr appetitlich, die Akkumulierung von Interessenverstrickungen. wo die Person aufweist. Aber ob jetzt so ein radikales Verbot, ob das dann so zweckdienlich wäre, da habe ich dann schon auch meine Zweifel.
Ist ja interessant, das Argument von der Transparenz, das du jetzt bringst. Zufälligerweise ist nächste Woche im Ständerat am 28. Mai steht ein Vorstoß von der Lisa Mazzone zur Debatte, der Präsidentin der Grünen, die sie noch eingereicht hat, wo sie noch Ständerätin war. Und der Vorstoß, die will jetzt genau mehr Transparenz schaffen. Sie sagt, der Müller oder jemand anderer müsste nicht den exakten Lohn offenlegen, aber er müsste wie so die Grössenordnung sagen, es gibt dann verschiedene Kategorien, irgendwie unter 5'000 Franken bis 20'000 und dann am oberen Ende über 200'000 Franken. Also der müsste in Zukunft sagen, mit dem Mandat komme ich etwa so viel über das verlangt sein. Es wird schwierig sein, dass das durchkommt. Die vorberatende Kommission hat das interessanterweise kurz vor der letzten Wahlen noch angenommen. Und dann nach den Wahlen hat die Nationalratskommission Nein gesagt zu dem. Und jetzt sagt auch die zuständige Ständeratskommission, das ist schon gut im Fall. Nein, wir kommen zurück auf unseren Entscheid, den wir vor den Wahlen gemacht haben.
Also, total unverdächtig.
Das ist jetzt natürlich dem Beobachter überlassen. Aber Fakt ist, der Vorstoss wird schwer haben. Das ist zu der Transparenz. Gleichzeitig möchte ich hier noch eine kleine Lanze für unsere Parlamentarier brechen. Wenn man Parlamentarier wird, früher war ja die Idee, das ist ein Lehrer oder ein Beamter oder ein Unternehmer oder ein Bauer, der in seiner Freizeit noch vielleicht 20% irgendwie noch ein bisschen Nationalrat ist. Und irgendwie im Jahr 1850 oder 1860 hat das vielleicht auch so funktioniert. Heute ist es so, dass ein Nationalratsmandat wahrscheinlich, wenn man es ernsthaft macht, etwa 50% mindestens in Anspruch nimmt und bei einem Ständeratsmandat ist es höher. Also die Idee, dass jemand noch einen tiefen Fuß in einem angestammten Beruf drin hat und das nebenbei macht, das ist eigentlich ein bisschen eine Illusion. Entweder macht man den Beruf nicht recht oder das politische Mandat nicht richtig. Und darum tönt viel, sogar die vorher einen ordentlichen Beruf hatten, die geben den auf, wenn sie in den Nationalrat kommen. Und dann stehen sie vor der Herausforderung, dass sie nur eine Teilzeitbeschäftigung haben, die anständig entlöhnt ist, aber jetzt nicht exorbitant entlöhnt ist. Und dann fragen sie sich, was mache ich mit der restlichen Zeit? Und dann ist klar, dann nehmen sie halt so Teilzeitmandate an, ein Präsidium dort, ein Vorstandsmitgliedschaft dort, noch ein paar ehrenamtliche Sachen, macht sich immer gut und so. Und dann, und das bringt das wie automatisch mit sich, oder? Man kann ihnen das auch schlecht verbieten, solange man ihnen nicht quasi wirklich einfach sagt, okay, wenn ihr Parlamentarier seid, kommt ihr 200'000 Franken über, das muss langen oder irgend so etwas. Und dann gibt es halt die Geschichten und gleichzeitig sind die Parlamentarier für die Organisationen, die Interessengruppen, die Lobbys, die Jobs zu vergeben haben, halt super interessant. Weil natürlich, wenn der Bauernverband oder der Karosserieverband oder die Pharmaindustrie einen haben kann, der direkt hineinhockt, ist das für sie gut. Und logisch bieten sie nachher den Mitgliedern der Gesundheitskommission die Ämter an oder den Mitglied der Bildungskommission oder den Mitglied der Wirtschaftskommission bieten sie die Ämter an. Ist wie Win-Win für beide Seiten. Der Parlamentarier kommt den zweiten Job über, wo er sein Gehalt kann irgendwie aufbessern kann und die andere Seite hat den Fuss direkt in den entscheidenden Gremien.
Das ist alles gut und recht in die Ehrenrettung für die armen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Aber jetzt muss man schnell erklären, wenn jemand im Ständerat ist und 50% Ständeratsmandat hat und dann macht zum Beispiel noch Spitalpräsident 50%, dann sind wir bei 100. Und dann sind aber noch 10 andere Mandate, die auch die meisten zahlt sind. Wie geht denn das?
Ja, da muss jetzt der Markus antworten, weil er hat da einmal Lanze gebrochen für die Parlamentarier. Ich sehe es ein bisschen anders, Markus, nein, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde, die Parlamentsmandate als solche, das ist trotz allem, auch wenn es sicher zeitintensiver ist als früher, aber es ist halt trotz allem immer noch Teilzeitbeschäftigung. Die sind sehr gut entlohnt. Also da verdient ein Parlamentarier für 50% Beschäftigung ein Stück mehr wie ein Haufen andere mit 100%.
Sagst du eine Zahl, darf, dass wir wissen, über was wir reden?
Ein Ständerat, der kriegt je nach Intensität vom Jahr ungefähr 170'000 Franken.
Ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ja. Da sind zum Teil noch so Spesenentschädigungen dabei. Also das eigentliche Salär ist schon tiefer. Oder? Also,
und beim Nationalrat auch zu wenig, weil die ja wenige Sitzungen haben.
Ja, ja, also sie müssen nicht da. Aber sagen wir es jetzt einmal so. Aber wie gesagt, das muss jetzt der Markus.
Nein, ich will mit dem sagen,
Verteidigungsrede
fortführen. Ich sage nur, es ist ein bisschen Erfolg auch von unserer Vorstellung von einem Milizparlament, das eben eigentlich kein Milizparlament mehr ist. Ich sage nur das, ich sage nicht. Und ich sehe, die Frage, die du jetzt stellst, die stelle ich bei ganz vielen Parlamentariern. Also der Damian Müller hätte, also zum bei diesem Beispiel, ist ein bisschen unfair, weil es, der Damian Müller ist überall, oder? Das ist jetzt, das trifft jetzt ein bisschen. Er hätte ja 40-50%, hat man gesagt, das Spitalpräsidium, ein Ständeratsmandat, wenn man es richtig macht, ist mindestens 60-70%. Und dann kommen halt noch diverse andere Ämter dazu. Und da muss man eigentlich sagen, das geht ja gar nicht auf. Jawohl, ich teile die Kritik zu 100%. Die dann mit dieser Kritik konfrontiert werden, auch der Damian Müller hat dass er so beantwortet, die sagen dann nämlich, ich arbeite halt sehr viel auch am Abend und am Wochenende. Oder? Und, ja, aber es ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ein anderes Argument, beim Albert Rösti, bevor er Bundesrat geworden ist, ist er ja mit der gleichen Kritik konfrontiert gewesen. Er hat dann zur Antwort gesagt, ja, wenn man einmal eine gewisse Anzahl Mandate hat, dann gibt es auch Synergien und ich muss sowieso so viel durch die Schweiz reisen an die diversen Sitzungen, ich arbeite dann immer im Zug und so geht das und so. Oder? Und, aber ja, die Frage stellt sich sehr berechtigt. Ich habe mit meiner Ehrenrettung auch nicht sagen, dass es da nicht Exzesse gibt, dass es nicht grössere Probleme gibt in diesem Bereich. Ich habe nur sagen, so einfach, wie es zum Teil in den sozialen Medien dargestellt ist, ist die Problematik eben auch nicht. Und Kritik manchmal auch ein bisschen scheinheilig an den Politikerinnen und Politikern teilweise.
Ich würde vielleicht einfach nochmal darauf hinweisen, was Sie vorhin gesagt haben, wegen der Transparenz. Oder ich glaube wirklich, das könnte einige von den angesprochenen Problemen lösen. Und dass jetzt das die zuständigen Gremien im Parlament wieder abklemmen wollen, halte ich wirklich also ein bisschen für eine Ausflucht. Also das wäre möglich, es wäre ganz sicher möglich. Man hat ja seit den letzten Wahlen die Neuerung, dass man muss Spenden von mehr als 15'000 Franken und Wahlkampfbudget von mehr als 50'000 Franken deklarieren. Das hat funktioniert. Also man hat da gewisse Sachen gesehen. Oder? Es hat dann da den lustigen Fall gegeben von dem EVP-Kandidat aus dem Kanton Zürich, dem Donato Scognamiglio, der das höchste Wahlkampfbudget in der Schweiz ausgewiesen hat. Und so. Also da,
er ist gerade nicht einmal gewählt.
Er ist nicht gewählt worden. Aber nur zum Sagen, also Transparenz, das ist eine Ausflucht. Das behauptet, es ginge nicht. Und irgendwelche vorgeschobenen Gründe, da, warum jetzt das so schwierig sein soll.
Was ja interessant ist bei dieser Transparenz, eben Pflicht ist es nicht, viele machen es nicht, aber es gibt einen gewissen Trend, dass immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier freiwillig offenlegen. Es gibt ja die Organisation Lobbywatch, das ist so eine NGO, ein Verein, der da mit extrem viel ehrenamtlicher Arbeit, da sind zwei Beobachterjournalisten, sind da federführend, mit sehr viel freier ehrenamtlicher Arbeit immer versuchen, die Transparenz oder die Interessenbindungen zusammenzutragen von den Parlamentariern. Und die haben im Anfang von diesem Jahr eine Umfrage gemacht bei allen 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier und haben sie gefragt, wie viel verdienen die? Und die haben dann die Rückmeldung ausgewertet und sie sagen, 143 von diesen 246 haben gesagt, jawohl, so viel habe ich vom Parlamentsmandat, so viel habe ich noch von dem Verband und so weiter. Und die Zahl steigt von Leuten, die es freiwillig offenlegen. Ich würde sagen, in der Tendenz Grossverdiener machen es vielleicht eher nicht im Parlament und die eher wenig verdienen, eher schon. In der Tendenz sind es auch die Linken, die eher mehr offenlegen, aber auch dort nicht alle als die Rechten. Und die am wenigsten offenlegt, ist zum Beispiel sind die FDP, aber auch dort gibt es über 30% mittlerweile, die ihre Einkommen offenlegen. Und ich möchte hier den Christian Wasserfallen als ein Beispiel bringen, FDP-Nationalrat Bern. Er macht das schon einige Jahre auf seiner Webseite, leitet er das offen und er ist ein Gutverdiener, also er verdient über 300'000 Franken, sagt das aber. Ich finde das eigentlich vorbildlich, wenn das jemand macht. Und er leitet dann offen, eben von diesen 310 sind nicht ganz die Hälfte aus dem Parlamentsmandat. Und dann hat er zum Beispiel ein Präsidium von einem Verband, wo Infra heisst, das ist aus der Baubranche. Und dort sieht man dann zum Beispiel, okay, allein aus dem Präsidium, und das zeigt auch ein bisschen Grössenordnung, hätte Christian, und das ist ein Verband, wo kaum jemand kennt in der Öffentlichkeit. Infra, irgendwie Infrastrukturbauunternehmen, 90'000 Franken. Er hat noch ein Verwaltungsratsmandat bei einer Baufirma, 57'000 Franken. Dann ist er noch im Zentralvorstand Baumeisterverband, nicht Präsident, 20'000. Das sind so ein paar Mandate, die er hat, die er offenlegt. Und ich finde, jetzt, ihn kann man jetzt an dem messen, oder? Man könnte jetzt wirklich hingehen und sagen, wie hat er gestimmt in dem Thema, sagen wir, Strassenbau, und dann sagen, jawohl, okay, wie fest, da kann sich dann wieder Wähler oder die Wählerin ein Bild machen. Vertritt er wirklich noch die breite Öffentlichkeit oder tut er nur seine Verbände vertreten? Das ist für mich jetzt so. Und total kommt er auf 316'500 Franken, der Christian Wasserfallen.
Warum verdienen die Rechte eigentlich mehr als die Linken? In der Tendenz?
Ja, da kann man vielleicht jetzt nur sehr in allgemeiner Form darauf antworten. Es ist natürlich so, dass die Bürgerlichen tendenziell, wenn man so will, wirtschaftsfreundlichere Politik betreiben. Und das macht sie in der Tendenz natürlich attraktiver für Unternehmen, für Wirtschaftsverbände, um sie dann auch in die entsprechenden Verwaltungsrat berufen. Aber es ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Also es gibt auch Linke, die durchaus ordentlich verdienen mit solchen Mandat. Also ich weiss auch gar nicht, man müsste da wirklich mal eine gründliche Auswertung machen, wer da wirklich am meisten verdient ist, aus den jetzt vielfach geschilderten Gründen, wäre das gerne so einfach.
Ja, und es gibt schon auch sicher im linken Lager einzelne Leute, die Mandate haben, die Präsidien von gewissen NGOs und so, wo sie sicher auch mehrere 10'000 Franken aus einem Mandat können verdienen. Das ist sicher so. Und in der Tendenz wahrscheinlich im bürgerlichen Lager aber mehr, das kann man so sagen. Ja.
Kann man heute sagen, dass Interessensgruppen in der Schweiz, wenn sie wollen und wenn sie genügend Geld haben, sich können Einfluss kaufen im Schweizer Parlament?
Es ist dann gleich nicht so eins zu eins, weil, oder wenn ich ein Verband bin und ich habe dann tatsächlich einen Nationalrat oder einen Ständerat, wo mein Präsident ist oder ein Vorstandsmitglied ist oder bei mir auf der Geschäftsstelle arbeitet, dann habe ich ja einen von 246. Also ich habe noch keinen Entscheid gekauft mit dem. Es gibt einfach, würde ich sagen, einen gewissen strategischen Vorteil, nur schon auf der Informationsebene. Oder wenn ich einen habe, dort drin, der in diesen Kommissionen, die ja notabene unter Ausschluss von der Öffentlichkeit arbeiten, er hat einfach einen Informationsvorsprung. Er sieht Papier aus der Verwaltung, wo die Öffentlichkeit nicht sieht. Er hat auch einen Zugang zu der Verwaltung, wo die Öffentlichkeit nicht hat. Also das halte ich für fast wesentlicher als für den Sitz oder die Stimme im Parlament. Das halt, wenn dann der Nationalrat XY bei der Bundesstelle X um einen Termin anfragt, dass er sicher wahrscheinlich schneller rüberkommt, als wenn einfach der Peter Müller vom Küngeli-Züchterverein, der Präsident vom Küngeli-Züchterverein, sowieso, wo vielleicht auch sehr ein wichtiges politisches Anliegen hat, den Termin will. Oder? Das ist einfach der Zugang und der Informationsvorsprung ist aus meiner Sicht wesentlich.
Und jetzt muss ich vielleicht schnell zu einer Ehrenrettung schreiten. Also es klingt natürlich sehr anrüchig, wenn du sagst, Philipp, sich Einfluss kaufen. Also ich meine, dass sich Interessengruppen in einer Demokratie im Parlament einbringen und für ihre Interessen weibeln, das finde ich, ist absolut legitim. Dass sie versuchen, ein Netzwerk zu knüpfen, auch das ist absolut legitim. Dass sie in ihren Führungsgremien wenn gut vernetzte Leute haben, auch das absolut legitim. Also für mich tönt es dann schon ein bisschen wacker abwertend, oder, wenn man von Einflusskaufen redet.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, Politik ohne Lobbying kann nicht funktionieren und soll auch nicht funktionieren, weil es die Idee, dass da unser Parlament im luftleeren Raum in the interest of the greater good die weisen Entscheid fällt, ohne mit der Interessengruppe im Austausch zu sein, denen ihre Argumente zu hören, ist eine Illusion aus meiner Sicht. Es würde zu schlechteren politischen Entscheiden führen. Wesentlich wäre für mich dann eben, dass halt Politikerinnen und Politiker nicht halt nur eine Interessengruppe anlässt, sondern auch die verschiedenen Stakeholders, um das modern Neudeutsch zu sagen. Und dort hapert es zum Teil, dass vielleicht gewisse Kreise nur auf die Kreise hören oder gewisse Politikerinnen und die anderen Politiker nur auf die Kreise. Das ist eher aus meiner Sicht das Problem.
Ich meine, es gibt natürlich schon theoretisch Mittel und Wege, wie man einen Trennriegel reinschieben könnte. Ich meine, wenn man einfach ein Berufsparlament, also ein richtiges, offiziell als solches deklariertes Berufsparlament würde, schaffen, würde den Parlamentariern einen Lohn geben und sagen, Verwaltungsratsmandat und dergleichen sind grundsätzlich unfreibar mit einem Parlamentsmandat, dann hätte man da eine Trennung drin. Man hätte dann allerdings natürlich auch schon eine sehr hermetisch abgeriegelte Politikerkaste, wo dann doch ein bisschen Gefahr besteht, dass da gewisse Abgehobenheit stattfinden wird. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das dann wirklich das höchste aller demokratiepolitischen Gefühle wäre, die wir uns hier verschaffen würden.
Auch hier wieder guten Recht, Markus, aber man kann ja auch durchaus mit Lobbyisten und Lobbyistinnen reden, ohne dass man Geld für ihnen bekommt, oder?
Logisch, ja. Ja.
Also ich habe nichts gegen Lobbyismus. Es ist mehr die Frage, muss denn alles auch bezahlt sein? Das ist mehr die Frage, oder? Wo fängt denn dort Beeinflussung an? Einfach vielleicht zum allgemeinen Fragen. Wenn man jetzt als Parlamentarierin oder als Parlamentarier ein Mandat hat, bei einer Firma, in einem Verwaltungsrat, irgendwo, wie läuft denn das genau? Kommt man da wie Anweisungen über? Kommt man Vorstöße über, die man dann einreichen kann? Oder wie, das wissen Sie besser, wie läuft das ganz konkret?
Ich glaube, jeder von diesen Parlamentarierinnen und Parlamentariern würde sagen, selbstverständlich kommen wir keine Anweisungen über. Und ich glaube auch, also mir ist jetzt auch kein Fall bekannt, wo jetzt ein Parlamentarier rausgeschmissen worden wäre von seinem Verband, weil er irgendwie falsch gestimmt hätte. Vielleicht gibt es so Fälle. Aber ich meine, ja, das läuft viel subtiler. Die würden alle sagen, ich bin immer noch frei in meiner Stimmabgabe und ich kann auch gegen meinen Verband, und das kommt in Einzelfällen wahrscheinlich auch vor und so. Da würden wir wahrscheinlich jetzt Beispiel finden, ich habe jetzt nicht gesucht.
Ja, gerade bei Albert Rösti, der dann zum Teil sich widerstrebende Interessen vertreten hat im
Parlament. Ist klar, oder? Irgendwo muss man dann entscheiden. Genau. Und dann ist klar, es wird nicht immer alle Verbände vom Rösti werden die Freude haben, wenn er jetzt stimmt. Also, aber es läuft natürlich subtiler. Man hat dann vor allem Informationen aus einer Sicht, aus dem Spital. Man sieht ein Problem vom Spital. In der Tendenz stimmt man dann natürlich eher wie das Spital und vielleicht weniger wie die Pharmaindustrie das möchte und umgekehrt und so. Und es ist natürlich so logisch, wir kennen das doch von uns selber, wenn man einen Journalist, der jetzt einen guten Freund hat, ja, der schreibt auch nicht einen ganzen wahnsinnig bösen Artikel über den guten Freund. Und so glaube ich auch, dass einer, der in einem Verwaltungsrat von der Firma X sitzt, nicht im Parlament gegen die Interessen dieser Firma stimmt, wenn er weiss, ich habe übermorgen wieder eine Verwaltungsratssitzung mit meinen Kollegen und in 3 Monaten kommt der Jahreslohn von diesem Verwaltungsrat. Das ist ja sehr menschlich auch, dass man dann da sich wirklich einbinden lässt. Aber wie gesagt, die einzelne Stimmabgabe im Parlament halte ich wirklich für weniger relevant, sondern der Zugang ist relevant.
Aber das ist ja genau der Punkt, Markus. Im Journalismus würde es einem nicht in den Sinn kommen, über einen Freund etwas zu schreiben. Würde man gar nicht machen, weil es ethisch nicht vertretbar ist. Im Parlament ist das anders.
Ja, und ich halte neben der Transparenz, die Fabian zu Recht angemahnt hat, wären wahrscheinlich auch strengere Ausstandsregeln notwendig. Also das zum Beispiel, ich meine, ein Bauer, der selber Subventionen bezieht, darf heute über die Höhe der Subventionen abstimmen im Parlament. Und da kann man sich schon fragen, ist das richtig. Und das kann man auf x Beispiele ausweiten. Und umgekehrt muss man halt sagen, es da eine Abgrenzung Härte anzubringen, ist nicht ganz einfach. Oder? Aber natürlich halte ich das für problematisch, ja.
Ihr habt gehört, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen zu diesem ganzen Thema. Es gibt Parlamentarier, die auf ihrer Webseite alles deklarieren, was sie für ein Mandat haben. wie sie dafür bezahlt werden. Es gibt so Mischformen, wo Parlamentarier einfach das machen, was man ihnen vorschreibt. Und dann gibt es solche, die schon auch eine gewisse Energie darauf wenden, das Ganze möglichst zu verschleiern, oder? Kann man, glaube ich, sagen.
Ich denke, bei diesen Mandaten, die wir bis jetzt darüber geredet haben, gibt es wenigstens die Transparenz, dass man weiss, wer wo welches Jobli hat. Man weiss zwar nicht, wie viel das er oder sie verdient. Was aber, wo es null Transparenz gibt, ist die Mandate, die Parlamentarier überkommen über so private Beratungsbüros, die sie haben. Und das ist ein Trend, wo man von links bis rechts sieht, dass immer mehr Parlamentarier nebenzu noch so eine kleine GmbH haben, irgendein so ein Beratungsunternehmen. So berühmt ist ja war das Büro Dr. Rösti, oder, wo er hatte, der GmbH, wo nachher so einen Parlamentarier nebenzu Beratungsdienstleistungen, heisst es, im Handelsregister in Anspruch nimmt, in der Kommunikation, politische Beratung. Und was unter dem Label läuft, da haben wir keine Ahnung. Das ist wirklich am, würde ich sagen, der persönlichen Ethik von jedem Parlamentarier nachher anheimgestellt, was er dort macht und wo die Grenzen sind.
Ja, und es gibt auch eine andere Berufsgruppe. Ich meine, Berufsgruppe, die sehr gut vertreten ist im Parlament. Das sind die Rechtsanwälte, Wirtschaftsanwälte zum Teil. Ja, ich meine, für die gilt das Anwaltsgeheimnis und was dort zum Teil für Interessen wahrgenommen und Mandat vertreten werden. Da wissen wir auch nichts drüber, oder beziehungsweise es sind dann immer nur so, ja, halt mal so zufällige Fälle, wo bekannt werden, dass der und der mit dem und der Kompanie irgendwie verbandelt ist. Aber da gibt es keine Transparenz und wird es mutmaßlich auch nie welche geben.
Und das ist riesige Gruppen, oder? Also Lobbywatch, wieder die Organisation, hat das jetzt im neuen Parlament auszählt. Sie kommen darauf, dass 38 Mitglieder vom National- und vom Ständerat so Juristen, Anwälte, Notare sind oder Treuhänder sind, eher nicht Notare, Treuhänder, im Ständerat jede Dritte, oder? Also und die, ich sage ja nicht, dass jetzt ein Lobby allen 15 oder wie viel das denn genau sind, Ständeräte, wo eben Jurist sind, nachher ein Mandat gibt. In so einem Fall wären wir jetzt noch nie bekannt worden. Aber man kann wirklich so einen Nationalständerat, der Anwalt ist, wie buchen, kann dem ein Mandat geben, das dann nichts mit Scheidungsrecht oder Strafrecht zu tun hat, sondern einfach ganz klar ein politisches Mandat. Ich möchte, dass du mir hilfst, Gesetz XY zu verhindern. Und der tut dann wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Der kann dann wirklich in der Kommission den entsprechenden Antrag einreichen gegen Geld. Vielleicht sogar gegen Erfolgsbeteiligung. Und jetzt würden wahrscheinlich viele Rechtsanwälte sagen, wenn ich das so sage, die im Parlament sitzen, das machen wir sicher nicht. Ich würde das nie machen, so direkt mich quasi bezahlen lassen für einen parlamentarischen Vorstoss. Da muss ich sagen, ich glaube, dass das lange nicht alle machen, aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es machen. Es ist wirklich der persönlichen Ethik anheimgestellt und es gibt einfach keine Regeln in diesem Bereich.
Also man kann da auch auf einen ganz konkreten Fall hinweisen. Es gibt den Christian Lüscher, einen Genfer Freisinnigen, der bis 2023 Nationalrat sie ist und beruflich als Anwalt schafft. Und als Anwalt hat er, sage ich mal, eine ganze Reihe von schillernden Mandanten. Also einer davon ist der Aba Abacha, der Sohn vom früheren nigerianischen Militärdiktator Sani Abacha. Der Viktor Krapunov, ein Oligarch aus Kasachstan. Und der Lüscher hat als Anwalt und als Mitglied der Außenpolitischen Kommission und als Mitglied der Rechtskommission mitgeschafft an der Gesetzgebung, wo es um den Umgang mit international blockierten Geldern geht. Das ist ein massiver Interessenkonflikt, weil eben jetzt namentlich der Aba Abacha ist da ziemlich tief verstrickt in so Geldgeschichten und er hat da versucht, Regelungen zu erwirken, die zum Vorteil von seinem Klient gewesen sind. Und für den Interessenkonflikt ist übrigens etwas, was der Tagesanzeiger aufgedeckt hat, für das ist er sehr stark kritisiert worden.
Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Einflussnahme, die demokratisch erwünscht und gut ist, und Korruption?
Jetzt machst du die ganz grossen Fässer auf. Ja, es ist eine extrem fließende Geschichte, oder? Und wir müssen jeden Einzelfall anschauen und viele würden dann ja wahrscheinlich sagen, ja, die Position hätte ich sowieso, auch wenn ich das Mandat nicht hätte, weil es meinen politischen Überzeugungen entspricht. Ich finde zum Beispiel im Fall Lüscher, wo der Fabian vorher geschildert hat, ist sie wirklich sicher überschritten aus meiner Sicht. Und zu schwer für mich, wie so ein bisschen Gretchenfrage, die ich stellen würde, kann der Parlamentarier XY würde sich immer noch so engagieren und stimmen und so, wenn man wüsste, was er für ein Mandat dahinter hätte. Und ich glaube, das ist wie so eine Gretchenfrage, wo sich auch jede und jede Einzelne müsste stellen. Und ja, es ist schwierig, da eine generell abstrakte Aussage Antwort zu geben auf die Frage, für mich jetzt gerade. Aber der Fabian, unser Meinungschef, hat da sicher eine dezidierte Haltung.
Ihr habt sicher schon gemerkt, dass, wenn es jetzt ums Position beziehen geht, habe ich mich den ganzen Podcast über schon ein bisschen gedruckt und dann ein bisschen umeneiern müssen. Ja, ich sehe es ähnlich wie der Markus. Oder es ist eine schwierige Frage. Die Abgrenzung, bis wo ist es legitimes Lobbying, ab wann fängt es an, so nach Korruption stinken, das ist schwierig. Es ist auch nicht einfach, eine Regelung herzukriegen, die das eine zulässt und das andere sicher verbietet. Ja, ich komme halt nochmal auf das zurück, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, je mehr man einfach weiss, je mehr Einblick Bürgerinnen und Bürger haben in die Interessenbindungen von ihren Vertreterinnen und Vertretern im Parlament, desto besser, oder? Also desto eher, glaube ich, beugt es auch der Gefahr vor, dass sich jetzt da irgendeiner wirklich auf ganz grusige Art und Weise an irgendwelche Interessen verscherbelt.
Weiss man auch ein Beispiel von Parlamentariern, die sich ganz generell dem verweigern, die das nicht mitmachen wollen?
Also, ich habe da gerade vor mir, das ist wirklich ein PDF mit 57 Seiten. Das ist allein Nationalratsinteressenbindungen. Also pro Parlamentarier gibt das doch immerhin etwa eine Viertelseite, wo eine nach der anderen aufgelistet wird. Und wenn man da durchscrollt, findet man verschiedene Leute, die keine bezahlten Mandate haben. Also ich stosse jetzt da willkürlich: SVP-Nationalrat Thomas Bläsi, Genf. Drei Mandate zwar, alle offenbar ehrenamtlich. Ein Mitte-Nationalrat aus Schweiz, Dominik Blunschi, auch 5-6 Mandate, offenbar alle ehrenamtlich. Oder dann Florence Prenzikofer, Nationalrätin Grüne aus dem Kanton Basel-Land, selbstverständlich, Philipp. Aus Oltigen 6 Mandate, laut dem Register alle unbezahlt. Ja, es gibt sie. Jetzt ein Teil von diesen Nationalräten, die ich jetzt aufgezählt habe, den Blunschi und den Bläsi, sind neu im Parlament. Also sehr viele neue treten jungfräulich ein, quasi, was bezahlte Mandate angeht. Die sind vielleicht wirklich vorher irgendwie Lehrerin oder Bauer gewesen und nachher sind sie neu da und sie werden interessant, sie werden angegangen. Man könnte dann vielleicht Ende Jahr oder Ende Legislatur schauen, wie viele von denen noch leer sind. Aber es gibt schon, würde ich sagen, die Mehrheit hat heute mindestens 1 bis mehrere bezahlte Mandate, aber es gibt nach wie vor viele, wo auch wenig oder keine bezahlte Mandate haben.
Was passiert eigentlich mit den Mandaten, wenn jemand mal nicht mehr im Parlament ist?
Also ein Teil bleibt, also zum Beispiel der Hans Egloff. Ich weiß gar nicht, ist er sie jetzt noch Hauseigentümerverbandspräsident? Er hat das bekommen als Nationalrat und er hat es behalten, als er ausgeschieden ist. Und die Mandate sind ja schon nicht zwingend das Parlamentsmandat knüpft, zum Beispiel.
Vielleicht einfach noch als Ergänzung, Markus. Es gibt nebst den jungen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die sozusagen jungfräulich ins Amt kommen, gibt es tatsächlich auch ein paar altdiente Schwergewichte, die auf bezahlte Mandate verzichten in dem Sinn. Jacqueline Badran zum Beispiel, sie ist ja ganz eine scharfe Kritikerin vom Lobbyismus. Sie braucht auch oft den Ausdruck Korruption. Wenn man bei ihr schaut, im Register der Interessenbindungen, dann sind dort deklariert einfach das Präsidium und die Geschäftsleitung von dieser Firma, die sie führt, hauptberuflich, oder? Und dann ist noch die Mitgliedschaft im Vorstand vom Mieterverband, wo sie aber ehrenamtlich macht. Sie ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, Philipp, um auf deine Frage zurückzukommen, wo nicht noch irgendein bezahltes Mandat sonst so hat, wo jetzt eure Politik irgendwie könnten steuern.
Du, Fabian, hast im Verlauf der Sendung mal davon geredet, dass eine Möglichkeit, um das ganze Problem anzugehen, wäre, dass man ein Berufsparlament einführt. Umgekehrt die Frage, kann man denn heute noch von einem Milizparlament reden?
Also das halte ich ja für einen von den ganz grossen Mythen von diesem Land, von dieser Politik. Der Mythos wird von gewissen Parteien, namentlich von der SVP, beführt. Die tun so, als wäre es noch ein Berufsparlament. Ich mache eine krasse Aussage. Wer den Job ernst meint, macht es nicht als Milizparlamentarier. Wer wirklich sich in die Dossiers einschafft. Aber wer natürlich einfach eh so stimmt, wie das Fraktionssekretariat oder eben die Interessengruppe XY ihm vorgibt, wie es der Bauernverband vorgibt oder irgendein NGO vorgibt. Wer den Job so macht, logisch, der kann das in einem 20-30% Pensum machen und einfach dort hocken und abstimmen. Es gibt so Leute, die zum Teil erschrecken. Mir hat kürzlich ein Parlamentarier, der noch nicht lange im Parlament ist, hat mir gesagt, wissen Sie, vor allem in den kleinen Kommissionen, so Subkommission GPK, XY, und er hat gesagt, wissen Sie, man hat schon einen riesen Vorteil da drin, wenn man nur schon Dossiers gelesen hat. Oder? Und das habe ich krass gefunden. Oder? Das sind so kleine Gruppen, wo so 5-6 Leute drin hockt, wo er sagt, wenn ich der Einzige bin, der es gelesen hat, das ist jetzt nur GPK, oder? Die tut keine materielle Entscheidung, also Geschäftsprüfungskommission. Oder das finde ich eine krasse Aussage und das zeigt, ich glaube wirklich, wer jeder Parlamentarier, was haben wir, müssen ein Milizparlament sein und wir sind es und ich bin Milizparlamentarier, dann würde ich die Frage zurückstellen, wie ernst nehmen Sie es? Lesen Sie die Dossiers wirklich? Und das ist wirklich ein Mythos. Ich bin nicht dafür, dass man jetzt sagt, okay, wir müssen alle zu 100% zahlen, sie kommen 160 oder 180'000 Franken über oder ich weiss nicht wie viel und dann dürfen sie nebendran nichts mehr machen. Ich glaube nicht, dass das die Qualität der Entscheidung verbessern würde. Aber so zu tun, als sei das ein Milizparlament, wo man nebenzu noch irgendwie in einem normalen Beruf kann, mit 75-80% nachgehen, das ist wirklich eigentlich eine politische Lüge.
Also mit 75-80% sowieso nicht. Es gibt natürlich so Berufe, die einem da einen gewissen strukturellen Vorteil geben. Oder also wenn man Teilhaber von einer Anwaltskanzlei ist oder wenn man zum Beispiel eine Arztpraxis führt, dann kann man wie selber das Pensum anpassen, halt noch das machen, was möglich ist. Man kann dann vielleicht Geschäftspartner, wenn man welche hat, kann die mit einem entsprechenden Mehrpensum betrauen. So Sachen sind möglich. Aber es ist natürlich für Leute, die in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, bedeutend schwieriger. Es ist auch schwieriger für Unternehmer, die eine grosse Firma führen. Das ist ja noch so ein anderes so ein Thema. Oder? Es geht ja oft Klage um, es gibt immer weniger Unternehmer im Parlament, ja, weil ein Unternehmen zu führen natürlich sehr eine zeitaufwendige Sache ist. Das kann man, wenn es eine grosse Firma ist, nicht immer eine 30% Pensum machen. Und ja, das Parlamentsmandat, das nimmt halt Zeit in Anspruch.
Zum Abschluss. Da hat ja recht viele Ideen gewusst, wie man das verbessern könnte. Und es ist ja nicht so, dass es ja schon Vorstösse gegeben hat, die das genau verlangt haben. Die sind aber häufig recht chancenlos. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, oder so die Privatsphäre, das ist in unserem Land wahrscheinlich noch wichtiger als in unseren anderen Ländern. Ich meine, Stichwort sind Bankgeheimnisse und so weiter, oder? Und das spielt wie da drin, dass man sagt, es geht der Öffentlichkeit nichts an. wie meine finanziellen Verhältnisse sind und was ich wo verdiene. Ich meine, wir normalen Bürgerinnen und Bürger tun das jetzt auch nicht allzu leicht. Wir haben ja auch nicht die Kultur, dass man an einer neuen Barbekanntschaft gerade den Lohn verratet und so. Oder? Das ist ja in anderen Ländern auch anders. Also wir haben sicher die Kultur, die nicht so oft transparent ist, und das schlägt sich da durch. Und dann wissen halt schon einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier schon, dass sie wirklich ein gröberes Rechtfertigungsproblem hätten gegenüber der Öffentlichkeit, wenn wirklich ihre ganze Steuererklärung publik würde.
Machst du eine neue Barbekanntschaft?
Das ist ja auch noch interessant, oder? Wenn man mal nach Amerika schaut, also man kann jetzt den Amerikanern vieles vorwerfen, aber sicher nicht, dass sie übertrieben staatsgläubig sind oder so. Also man überlässt dort gemeinhin mehr der freien Marktwirtschaft und tut weniger staatlich regulieren, als man das hier in Europa macht. Wenn es aber um Transparenzvorschriften bei der Politikfinanzierung geht, dann sind sie viel weiter als wir da jetzt, namentlich in der Schweiz. Also man weiss von den Kongressmitgliedern in den USA deutlich besser, was sie verdienen und von wo das Geld kommt. Und es kommen dabei halt auch ein paar unschöne Wahrheiten ans Licht. Oder? Also zum Beispiel wie der Umstand, dass deutlich mehr als die Hälfte der Kongressmitglieder Millionär ist. Also überhaupt nicht auch nur ansatzweise repräsentativ für den Durchschnitt der Bevölkerung. Und es ist klar, Politikerinnen und Politiker haben es dann nicht so gern, wenn man sie entsprechend dann auch als Teil von einer Elite herstellen kann. Da geben sich ja immer alle Mühe, um den Anschein zu vermitteln, als würden sie sozusagen einem einfachen Volk entspringen.
Und das stimmt natürlich definitiv nicht. Ich wage jetzt keine genaue Zahl, aber diese Behauptung wage ich jetzt an jeden einzelnen von unseren 246 ist garantiert in den obersten 20% vom Einkommensspektrum von diesem Land. Sicher, vielleicht sogar in den obersten 10%, das würde jetzt. Aber die meisten sind sicher sogar in den obersten 10%. Und da eben in Sachen Repräsentativität ist das sicher ein Problem. Allerdings weiss ich nicht, ob es Länder gibt, wo das wahnsinnig viel besser ist als in der Schweiz.
Was hat dir recht gegeben für das Mandat, wenn ihr ganz frei könntet wählen?
Verwaltungsrat von TX-Gruppe? Keine Ahnung.
Ja, schon, Verwaltungsratspräsident, Verwaltungsratsmitglied. Präsident hat man ein bisschen zu viel Verantwortung in einem Verwaltungsrat, wo man möglichst wenig Sitzungen hat und möglichst einen höheren Lohn, oder? Also ich meine, es gibt schon. Also, da gibt es schon interessante Mandate, ja, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, oder?
Augen auf bei der Berufswahl, das sage ich dir nochmal. Markus Häfliger, Fabian Renz, danke fürs Mitdiskutieren. Das war es, das aktuelle Politbüro zu dem Mandat in Bundesbahn. Produziert hat die Folge Laura Bachmann. Wir hören uns in einer Woche wieder. Dann geht es um die beiden Gesundheitsinitiativen. Habt's gut, schönes Wochenende.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Ciao zusammen.